Hallo und herzlich willkommen beim EMCO-Talk und bei unserer dritten Folge unserer Reihe zu den vier Motivfeldern des Motivkompass. Heute wird's grün bei uns. Bei dir auch? Viel Vergnügen beim Hören.
EMCO-Talk, der Podcast für Menschen, die mit Menschen arbeiten.
Fachliches über Emotionen, Empathie, Menschenkenntnis und Neurowissenschaft.
Für erfolgreiches und nachhaltiges Begleiten von Menschen, mit denen du arbeitest.
Wir sind Lea
und Silvana.
Wir folgen unserer Vision von einer emotional kompetenten Gesellschaft.
Hier triffst du uns und echte Changemaker, ihre Geschichten und ihr Arbeiten.
Be the change.
Frei nach Gandhi. Sei du die Veränderung, die du in der Welt bewirken möchtest.
Hallo und herzlich willkommen zum EMCO-Talk und heute dann zum dritten Teil unserer Reihe über die Motivfelder des Motivkompass. Ein wunderbares Tool, das wir sehr, sehr gerne nutzen im Emotionscoaching, wozu es auch schon 2 Folgen gibt, also allgemein über den Motivkompass. Die werden wir gerne nochmal verlinken und es gibt schon 2 Folgen. Einmal das blaue Feld und das gelbe Feld und heute geht es um das grüne Feld. Und zum grünen Feld begrüße ich euch beide ganz herzlich. Hallo Silvana, hallo Lea. Freut ihr euch auch schon auf grün?
Oh ja.
Sehr.
Ja, das ist so viel. Also ja. Eigentlich wird das heute eine Doppelfolge, oder?
Das ist ein tolles Feld, finde ich auch. Und es ist auch ein Feld, was im Coaching sehr häufig eine Rolle spielt, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Mhm. Das grüne Feld ist das Feld von Harmonie und Geborgenheit. Für mich ist da eine große Überschrift auch immer Verbindung. Mhm. Wir Menschen sind ja von jeher immer eigentlich in Gruppe unterwegs. Wir sind keine Menschen, die von Natur aus alleine leben, in Anführungsstrichen. Wir waren früh im Stamm, also in unserem Verbund, heute würden wir sagen, in unserer Familie unterwegs. Wir sind das eigentlich auch heute noch, auch wenn Familie heute viel kleiner definiert wird als damals und auch die Realität von Familie häufig anders aussieht. Nichtsdestotrotz, wir bleiben Rudeltiere und dafür steht das grüne Feld, oder?
Oh ja, wir sind soziale Wesen.
Ja, so könnte man es auch formulieren.
Ja, und wichtig auch dazu, also gute Verbindungen zu halten und zu pflegen und aufzubauen, das ist immer unser höchstes Bestreben, egal was sonst noch so los ist. Wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Von daher, ja, das grüne Feld spielt auch in dieser Hinsicht eine große und wichtige Rolle.
Da sind ja auch, wir können ja den Feldern auch so bestimmte Begriffe zuordnen, die es so ein bisschen kennzeichnen, die auch so ein bisschen die Themen kennzeichnen können, die da im Coaching vorkommen können. Und da sind natürlich auch Begriffe wie Mitgefühl, Freundschaft, Partnerschaft, Familie, Zugehörigkeit, Nähe. Also alles Themen, Begriffe, die auf dieses Miteinander, auf ein Gegenüber, das wir haben und brauchen, ja, so ein bisschen hindeuten. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, es geht um zwischenmenschliche Wärme, es geht um Zugehörigkeit, also das Bedürfnis und der Wunsch, sich in sozialen Beziehungen geborgen zu fühlen, sich akzeptiert zu fühlen. Es geht um Empathie.
Fürsorge.
Fürsorge, Empathie, auch Fürsorge für sich selber. Es geht um ein Miteinander, es geht um Vertrauen. Das heißt, es ist wirklich das zwischenmenschliche Feld wäre jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht richtig, aber es geht um Beziehungen. Ne? Es geht wirklich um zwischenmenschliche Beziehungen.
Und das in ihrer ganzen Vielfalt. Also es geht eben nicht nur um Familie und Partnerschaft. Es geht auch, was weiß ich, um das Haus, in dem du wohnst. Es geht um die Nachbarschaft, ums Viertel, um eine Zugehörigkeit, vielleicht sogar in der Stadt. Es geht um Arbeitskollegen, um den Chef, die Chefin.
die Gemeinschaft, die Kultur. Also es ist
der,
ja
der Chor, der Schachclub, die Hundegemeinschaft, die sich an der Hundewiese beim Spazierengehen trifft. Ja, also wir haben einfach ganz, ganz vielfältige Bezüge und soziale Systeme. Und ich glaube, das ist auch nochmal gut und wichtig, das auch aufzufächern, weil wir halt sehr schnell immer bei der Familie und bei der Partnerschaft sind oder bei den Kindern oder wie auch immer. Ne?
Ja.
Es ist viel weiter.
Was im grünen Feld auch nochmal so ein wichtiger Punkt ist und auch die Emotionen, viele der Emotionen so ein bisschen erklärt, warum die da sind, ist, dass eben Beziehung immer ein Wechsel ist zwischen Geben und Nehmen. Mhm. Ja, und es macht was, wenn ich zu viel gebe mit mir, und es wird auch was mit mir machen, wenn ich zu wenig gebe und mehr nehme als gebe. Und in einem gesunden Dasein wird das auch etwas auslösen.
Ich könnte mir da schon was vorstellen. Lass uns mal auf die hauptoffensichtlichen Emotionen gucken, die in diesem grünen Feld beheimatet sind, die Liebe und die Trauer. Und ich habe beim Hingucken nochmal gemerkt, ach krass, das ist das einzige Feld, wo wir eine sogenannte positiv gedeutete Emotion haben, die Liebe, und eine vom Empfinden her eher negativ mit einer gewissen Schwere versehene Emotion haben, nämlich die Trauer. Wir wollen nicht gerne traurig sein, aber wir wollen gerne lieben.
Ja.
Und in den anderen Motivfeldern haben wir bei der letzten Folge mit dem gelben Feld haben wir gemerkt, ah, das sind ja eigentlich zwei echt positive Sachen. Und in den anderen Feldern rot und blau haben wir auch Sachen, wo wir sagen, nee, will ich aber nicht. Finde ich ekelhaft. Oder Beachtung oder wütend sein wollen wir auch alle nicht. Und Angst wollen wir auch keine haben. Und im grünen Feld müssen wir aber oft lernen.
Ja, das stimmt. Ja.
Im grünen Feld haben wir beides. Ja? Wir haben die Liebe, die auch wirklich ein gutes Bild ist für das, was wir eben besprochen haben. Mhm. Und wir haben die Trauer. Und eigentlich ist die auch ein Bild dafür.
Ja. Genau. Denn
wann werden wir traurig?
Ja, wir werden traurig, wenn wir
etwas Wertvolles, für uns Wertvolles verloren haben.
Mhm. Ja. Dann macht sich Trauer breit. Da ist was verloren gegangen, was uns wirklich am Herzen lag. Ne? Also das zeigt ja auch, oder anders gesagt, wenn ich etwas verliere und nicht traurig bin, was für einen Wert hatte denn dann das Verlorene?
Ja.
Ja, das, oh,
das
ja.
Das ist so interessant, Savannah, dass du das sagst. Wir sind verbunden quasi im Kopf. Ja, aber sag erst mal, muss ich gleich was zu sagen.
Bitte.
Was du sagst, weil ich hatte gestern noch ein Coaching kennengelernt, wo eine große Trauer geherrscht hat und immer auch noch da ist. Und neben dem, was wir alles bestimmt gleich noch zur Trauer sagen, wie wichtig und wertvoll sie ist, ist es auch wirklich eine Wertschätzung für das, was da war einfach. Mhm. Ne? Es wäre schade, wenn man in einer Beziehung mehrere Jahre war und nicht traurig ist, wenn die zu Ende ist. Ne? Es wäre schade im Sinne von, anscheinend ist es nicht so wertvoll gewesen sein. Ne? Und das ist wirklich das auch, und das hatte ich gerade als Gefühl, was in meinem Kopf, genau das. Es ist eine Wertzuweisung von etwas.
Mhm. Schön, das ist toll, dass wir das direkt am Anfang auch so so nach vorne stellen und so deutlich machen, dass auch wenn Trauer auch erstmal echt nicht schön ist, also wer wirklich schon mal so richtig fett traurig war bei einem großen Verlust, wir müssen einfach nur das ganz plastische Beispiel, da stirbt jemand, und wir bleiben dem ja nah. Ja, und deshalb ist ja dieser Verlust auch da. Es schneidet sich ja nicht ab, wenn jemand aus unserem Leben und aus seinem Leben tritt. Trauer, das ist auch schwer. Es ist echt verdammt anspruchsvoll, traurig zu sein, das zuzulassen, der Trauer auch den Raum zu geben, die es nun mal eben braucht. Und ich glaube, auch da haben wir wieder so ein gesellschaftliches Phänomen. Die Leute müssen sich ja einfach total schnell fangen.
Mhm. Ja, jetzt komm doch mal drüber weg, jetzt reicht
genau. Jetzt ist aber wieder gut.
Jetzt ist wieder gut. Jetzt musst du auch mal, ne? Ich liebe ja so Ratschläge. Du musst nur einfach.
Ja, super. Ja.
Ne,
Total.
ohne.
Also wir haben so ein bisschen gerade schon, und wenn ihr unseren Gesichtsausdruck sehen könntet, dann würdet ihr sehen, was wir über solche Sätze denken.
Ja. Ja.
Ja.
Und wir haben ja eine Kollegin, die sehr in der Trauerarbeit,
die Katharina Rust, ne?
Genau.
Ja.
Die sehr viel in Sachen Trauer macht. Und von ihr ist so ein Satz, der so ganz fest im Kopf geblieben ist. Trauer ist nicht das Problem, Trauer ist die Lösung. Ja.
Auch schön.
Das finde ich so, so bezeichnend für diese Emotion. Die wird so lange bleiben, bis wir da durch sind, bis es uns gelungen ist, diesen Wert, der da verloren gegangen ist, in unserem Leben zu integrieren wieder. Ja, und es meint nicht einen Ersatz, sondern es meint das Bewahren im Herzen und auch das Wiederfinden der schönen Erinnerungen, der schönen Momente. Ne? Also das wirklich, ja, dass der Wert in unserem Leben wirklich noch auf irgendeine Art und Weise gehalten.
Es gibt eine total schöne, sehr aktuelle Dokumentation, ZDF 37 Grad. Und es geht um Trauer. Und da ist mir jetzt gerade ein Beispiel eingefallen aus dieser Doku. Ein Paar, beide verwitwet. Und sie haben sich gefunden. Und es ist so schön, da wird erzählt, wie sie die jeweiligen Hochzeitstage miteinander feiern. Also die Hochzeitstage mit den jeweils verstorbenen Partnern und die Geburtstage. Und das finde ich so einen respektvollen Umgang. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, glaube ich, für das, was du gerade sagst, ne? Wir durchleben die Trauer in der Akutphase. Sie hat ihre Höhen und Tiefen. Sie hat eine Wellenbewegung, die wird sie das ganze Leben behalten. Und wir dürfen wieder glücklich werden und fröhlich werden und wieder lieben. Und trotzdem bleibt das, was war, mit einer hohen Anerkennung und bestimmt auch immer mal wieder mit einem Trauermoment.
Immer mal wieder, ja.
Immer mal wieder, genau. Ja. Ne? Es darf zu Wehmut werden, ne? Dass man an Momente denkt und es ist so ein, ach, war das schön. Ne? Also es ist ja auch so eine Mischung von ja, es ist Freude und Trauer, ne? Also anders als berührt sein. Also total schön und die müssen wir durchlaufen und Trauer ist so schwer auszuhalten, auch also wenn man sie selber erlebt und aber auch für Mitmenschen, was eigentlich total schade ist, weil es braucht ja in dem Moment nicht so viel, sondern nur da sein als begleitende Person.
Ja.
Und fällt es uns schwer.
Ja, weil wir selbst auch oft die Sprachlosigkeit nicht aushalten können. Ne?
Ja. Ja, weil es dafür keine Lösung gibt. Ne? Es gibt keine Lösung, sondern nur das Durchleben, das wird die Lösung sein, ja.
Oft neigen wir auch dazu zu weinen, wenn wir traurig sind. Ne? Und manchmal möchten das Menschen ja auch zurückhalten, weil sie irgendwie sagen, ich möchte jetzt nicht weinen, weil es anstrengend ist oder auch unangenehm. Und gleichzeitig ist es das auch ganz wichtig und gut, weil wer von uns kennt das nicht, wenn man mal richtig geweint hat, dass es dann nachher auch irgendwie besser geht. Ja, dass das auch,
total.
Das auch einen positiven Effekt hat, einen guten Effekt hat. Und manchmal ist die Kunst auch wirklich, die Trauer zuzulassen. Also das wirklich Gefährliche in Anführungsstrichen ist, wenn man sich keine Zeit, kein gefährlich, aber das, was anders. Die Trauer braucht Zeit und Raum. Und wir lernen ja in den Ausbildungen, geben wir ganz viele Prozesse mit, auch antizipierte Trauer zu begleiten oder auch Trauer über vergangene Dinge. Und gleichzeitig gibt es auch Momente, wo es einfach erstmal nur ums Dasein, ne? Um die Coach-Klienten-Allianz geht, ums Zuhören geht. Da ist noch gar nicht so viel. Manchmal braucht es einfach nur Zeit und Raum. Ne?
Ich habe die Woche noch den Satz verwendet, dass jemand mal zu mir gesagt hat, Annette, mach das weg.
Ja.
Und das ist ja oft so ein Impuls, wenn wir was nicht haben wollen. Und gerade bei der Trauer ist es so wichtig, egal aus welcher Perspektive, als Betroffener, als Mensch, der in einem helfenden Beruf ist, als Angehörige, Zugehörige, wir können und wir sollten es auch nicht versuchen, die Trauer wegzumachen. Ja.
Nee, gar nicht. Ja, und gleichzeitig kann auch Trauer blockieren, ne? Und eben das Bedürfnis.
Wenn wir nicht, wenn dieser Wandel nicht passieren kann. Ne? Ja, lass uns da ruhig auch mal noch einen Moment drüber sprechen. Wir schauen ja gerade in diesen Folgen auch immer so ein bisschen auf, wann ist eine Emotion funktional, wann wird sie vielleicht dysfunktional. Lass uns da ruhig bei der Trauer auch mal gucken, weil das könnte ja auch schnell falsch verstanden sein, wenn wir sagen, die Trauer braucht den Raum und die Trauer darf auch, also gerade im Todesfall darf immer bleiben, die darf immer mal wieder auch aufploppen, ne? Die darf sich verändern. Das kann ja auch missverstanden werden.
Ja, das stimmt. Also
es geht darum letztendlich, funktional geht es dann darum, dass wir annehmen, dass was ist. Ne? Also wenn jetzt ein Mensch verstorben ist, dann ist dieser Mensch verstorben. Das heißt, wir nehmen den Verlust an, aber schaffen es durch Rituale, durch Erinnerungen, den Wert, das, was uns wichtig ist, das Positive, die Verbundenheit beizubehalten. Mhm. Schwierig, dysfunktional wird es, wenn wir nur bei dem bleiben, dass der Verlust da ist und es nicht schaffen, dass die Emotion in die Funktion kommt, dass wir es nicht schaffen, für uns den Wert zu bewahren. Mhm. Wenn wir nur in dem bleiben, was verloren gegangen ist.
Und auch wenn wir nur in der Vergangenheit bleiben, ne?
Ja.
Trauer, also dysfunktionale Trauer, die hält uns quasi in der Vergangenheit. Wir sind immer nur hinten und spüren die Trauer, dass das vorbei ist. Mhm. Ja, da sollte man mal hingucken. Und da gibt es keinen zeitlichen Rahmen. Man kann nicht sagen, die Trauer ist nach XY Wochen oder Monaten hat sie zu gehen. Das gibt es nicht. Ne?
Die wird auch immer getriggert werden, ja. Wieder. Ne? Es werden vielleicht Erinnerungen kommen, wenn man denkt, ach Mensch, normalerweise hätte ich das jetzt mit der Person hier vielleicht geteilt. Und auch das ist gut und wichtig.
Ja, ich glaube, deshalb ist vielleicht auch gerade bei der Trauer diese Schwelle von funktional zu dysfunktional auch so schwer auszumachen.
Ja, was so ein Hinweis sein kann, ist, dass dysfunktionale Trauer wirklich auch daran hindert, den Verlust zu akzeptieren. Mhm. Ja, das ist dann so ein Punkt, wo man wirklich dann nochmal hinschauen sollte. Und sich auch...
Trauer macht ja. So richtig was mit einem, ne? Wir sind so richtig...
Ja. Wir sind ganz ruhig im Tonfall, es hat ein bisschen Sprech, hat eine langsamere Geschwindigkeit. Und
ja,
es ist so, mir ist auch gerade ein witziges Buch eingefallen, ein Roman. Vielleicht können wir den mit in die Shownotes nehmen. Ich muss nachgucken, wie das heißt. Die Geschichte handelt davon, dass ein Lebenspartner verstirbt und die Protagonistin kann dann noch nicht so ganz loslassen. Aber es ist halt auch eine Bewältigung dieser Trauer, denn sie packt ihn ins Auto und fährt mit ihm einfach mal noch ein bisschen durch die Gegend.
Ah ja.
Und also das finde ich mal, das ist so von der Geschichte her so schön beides, ne? Ich halte die Verbundenheit noch ein bisschen und zwar so lange, bis ich zumindest mal diesen toten Körper loslassen kann. Und ja, da wird, also den recherchiere ich nochmal. Das ist, glaube ich, eine ganz wunderbare Geschichte, um diese Dissonanzen, die da manchmal einfach auch drin sind, diese zwei Seiten dieser Medaille von Trauer einfach auch mal humorvoll zu beleuchten.
Das kann ja wirklich, ne, so wie du sagst, eine Bewältigungsstrategie sein. Und dann ist es auch hilfreich, sich ein Bild aufzustellen, ein Foto aufzustellen. Ich rede mit meinem Partner dann noch und was nicht so gut ist, wenn die Trauer so ist, dass sie zum Rückzug führt, ne? Dass man das andere nicht mehr möchte. Das kann auch für eine Weile gut und richtig sein, aber eigentlich ist es geteilt besser und funktionaler für die Verarbeitung. Ne?
Wenn man traurig ist, fühlt man sich ja auch so im Gegensatz zu Freude, ne? Bei der Trauer fühlt man sich ja auch so ein bisschen runtergezogen, also schwächer. Ne? Also der Körper fährt die Muskelspannung runter, Stoffwechsel runter. Also wir fühlen uns auch wirklich einfach so ein bisschen...
Ja.
Es fehlt, also bei der Trauer im Bild fehlt so ein bisschen unser Gegenspieler für den Oxytocinaufbau. Mhm. Also wir haben ja Oxytocin als Bindungshormon, was so mit dem grünen Feld in Verbindung gebracht wird. Und klar, wenn da ein Verlust ist, und jetzt haben wir sehr viel über Tod gesprochen, wenn die Kinder ausziehen, ist ja auch so eine Situation. Ne? da muss man auch loslassen. Da geht auch etwas Wertvolles verloren, eine Lebensphase endet. Und ich muss die ziehen lassen als Mama, als Papa. Und mir bleibt gar nichts anderes übrig. Und trotzdem ist es auch da so, dass in dieser veränderten Lebenssituation ja ein Gegenpart einfach erstmal weg ist. Ne? Ich kenne das auch von vielen aus der Umgebung, wo die Kinder sich dann auch echt erstmal so zurückziehen. Ja.
Ja.
Ganz ja. natürlich und ganz wichtig und ganz wertvoll. Aber holla, was ist das für eine Aufgabe für die, die zurückbleiben?
Du, und das ist ganz spannend. Also, dass es fehlt nicht nur das Oxytocin bei Trauer, sondern das wird sogar unterdrückt.
Ja.
Ja, also man giert quasi danach. Und das erklärt auch, warum bei Liebeskummer, dass wir so eine Sehnsucht nach der Person haben. Ja, also das Gehirn giert quasi nach dem Oxytocin, weil das vollkommen unterdrückt wird. Ne? Und so ist das auch, wenn die Kinder ausziehen. Wahrscheinlich sind wir dann auch als Mütter so, dass wir viel mehr anrufen und fragen und man hat sich gar nicht gemeldet und
ja,
ne,
ja.
dass es dann auch für die Kinder anstrengend wird. Also das kann ich mir gut vorstellen. Das würde ich glatt so unterschreiben. Habe ich bestimmt gemacht.
Ja. Da komme ich auf einen Gedanken, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mal so ganz frech formuliert, das grüne Feld ist so ein bisschen das Frauenfeld. Du hast vorhin am Anfang gesagt, das ist das Feld von Geben und Nehmen auch, ne? Weil wenn wir in Verbindung sind, geht es darum, dass wir da in einem guten Ausgleich sind. Und jetzt ist es ja leider häufig ein Frauenthema, dass wir sehr im Geben sind, dass wir sehr im zugewandten Modus sind, dass wir sind die oft auch so die emotionalen Versorger. Wir sind die, leider ist das in unserer Gesellschaft doch noch immer so, dass eher die Mamas für die Kinder da sind, wenn sie klein sind. Es ist ja auch irgendwo eine natürliche und gute Entwicklung. Also es ist so ambivalent.
Hast ja was angestoßen, ja.
Ihr müsst es sehen, diese beiden Gesichtsausdrücke.
Da hadere ich irgendwie, nein, weil Namen wenn wir mal Liebe, Schuld, Scham. Die Frage ist halt, reden Männer weniger drüber, kriegen wir da von Männern weniger mit? Ist das nicht eher die Frage? Haben Männer weniger Schuld und Scham?
Nein, das meinte ich auch gar nicht. Ich meinte, dass Frauen von, also leider in unseren Abläufen, wie wir auch Familie organisieren, eher da sind.
Ja.
Und eher auch in dieser gebenden Position sind.
Ja. Also da gehe ich mit, wenn du sagst, wir Frauen übertreiben das grüne Feld und haben den Ausgleich im roten Feld nicht so genug.
Ja.
Ne? Da kommen wir, da kommen wir ja auch noch dazu, ne? Wenn es so viel geben ist, dass es zu einer Selbstaufgabe führt.
Genau.
Ne? Ja. Das ist dann.
Ich glaube, das können Männer auch,
ja.
Aber es ist bei Frauen einfach verbreiteter. So formuliere ich es jetzt.
Und Erziehung und Generation. Ne?
Ja.
Wir hatten in der letzten Folge auch mit dem Lächeln und freundlich sein. Das wurde bestimmt Mädchen auch viel mehr mitgegeben. Kümmer dich mal um deinen Bruder oder hier, wenn Gäste kommen, vielleicht eher das Mädchen was. Ne? Das ist ja auch schon ganz anders jetzt. Toi, toi, toi. Kommt immer drauf an. Ne? Aber das hat ja ganz viel mit Erziehung und Vorleben auch einfach
zu tun. Ja, klar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber es sind halt auch die wichtigen Punkte da, wo uns in der Coach-Rolle dann auch das Hinhören wieder ganz wichtig wird, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und
das
da ist auch nochmal immer gut im Hinterkopf zu behalten, was uns ja schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass die rot-grüne Achse auch die Achse des Selbstwerts ist, ne? Das ist die soziale Achse und das ist die Achse des Selbstwerts. Und wir brauchen beide Felder gestärkt, um ein gesundes Selbstwertgefühl zu haben.
Ja.
Da hast du einmal, da kommen wir ja noch bei dem roten Feld, ich tue etwas, worauf ich stolz sein kann. Und in dem grünen Feld, und da sind eben die Emotionen wie Liebe, Scham, Schuld, Dankbarkeit, Mitgefühl. Ich bekomme etwas, obwohl ich gar nichts dafür gemacht habe. Ne? Das ist so ein passiver Selbstwert. Ne? Weil sagen ja auch so gerne Dankbarkeit, ich bekomme etwas, obwohl ich nichts dafür gemacht habe, Klammer auf, also scheine ich sehr wert zu sein, Klammer zu. Ne? Ja, und das braucht eine Balance. Das braucht auf der anderen Seite der Wippe ein ebenso starkes Gewicht.
Mhm.
Ja, und also brauchen es auch Männer, das Grünfeld, um einen gesunden Selbstwert zu haben, genauso wie Frauen. Und das zeigt auch deutlich, warum es dann nicht gesund ist, das Feld zu übertreiben und auf der anderen Achse nicht zu haben, also kein Ich-Gefühl zu haben.
Genau.
Es geht immer um sowohl als auch.
Ja. Und für die, die jetzt nicht so, noch nicht so tief drin stecken, Dankbarkeit ist die super Ressource im grünen Feld.
Genau. Ja. Und das grüne Feld, du hast es schon gesagt, das grüne Feld und das rote Feld sind dann die Felder, die sich gegenüberliegen, die die Achse bilden und die einfach sehr eng miteinander verbunden sind auch, ne?
Ja.
Ja.
Und Dankbarkeit macht noch was ganz Interessantes, nämlich so eine Verpflichtung, etwas zurückzugeben. Ne? Mhm. Was auch sehr schön ist.
Und weil spannend, weil das ja so Dinge sind, die wir jetzt nicht vielleicht so geläufig haben, wenn wir an Dankbarkeit denken. Viele kennen ja auch Dankbarkeitstagebücher. Ne? Und da gibt es ja ganz viele Ideen und Impulse, wie man mehr Dankbarkeit im Alltag integriert. Und um da die Motivation noch anzusteigern bei den Hörerinnen und Hörern, Dankbarkeit senkt tatsächlich die Entzündungswerte.
Mhm.
Und nicht nur das, erhöht auch die HRV, also wirklich auch auf körperlicher Ebene wieder, hat das einen extrem großen Effekt.
Mhm.
Wenn wir diese Dinge uns bewusster machen, dann fällt es uns vielleicht noch leichter, sich abends mal hinzusetzen. Ne? Wofür bin ich heute eigentlich dankbar?
Mhm. Ja, großes Plädoyer auch von meiner Seite. Wir haben jetzt ganz viel zum Einstieg über die Trauer gesprochen. Lass uns mal ein bisschen über Liebe reden.
Ja, lass uns mal ein bisschen.
Ich glaube, ich würde lieber Scham und Schuld noch.
Ja, die kommt auch noch. Die kommt auch noch. Aber lass uns mal nicht die Liebe hinten runterfallen lassen.
Nee, aber dass wir mit Liebe abschließen, um dieses
Positive.
Möchtest du auch noch
damit
so
wir nicht alle Wünsche
haben, meine
damit
Güte.
Daher alle, also sowohl wir drei als auch ihr Zuschauer mit so einem Mörb-Gefühl aus der Podcast-Folge.
Ihr Lieben, ich hatte mal meine Ausbildung, wenn es um Glaubenssätze geht, unangenehme Glaubenssätze, und dann sind alle so, moi. Am Ende noch mal ein paar positive. Finde ich einen sehr guten Impuls, Frau Perani.
Ja. Aber das zeigt einfach auch noch mal, wie sehr Silvana diesen Grundgedanken verankert hat, dass wir doch immer den Blick auf die positiven, guten Dinge auch wenden. Gut, Scham und Schuld.
Mhm.
Beides, also ich finde, das sind zwei heiße Eisen.
Ja,
und
vor allem in manchen Coaching-Bubbles. Ne?
Auf jeden Fall. Und das sind aber zwei Dinge, über die viel zu wenig gesprochen wird.
Ja.
Viel zu wenig. Und das ist ja, wir kennen es von der Scham, dass es auch häufig schwierig ist, das so aus den Klienten, ich sag mal, so rauszukitzeln. Ja. Auch wenn die Formulierung vielleicht nicht ganz passt, aber da eiern wir ja oft mit denen so rum, weil man möchte das, die wollen das Wort auch nicht benutzen. Die können,
ja.
die Vorstellung ist gar nicht da, dass das jetzt wirklich Scham ist, was ich empfinde. Ich umschreibe das so ein bisschen unangenehm.
Unangenehm.
Ja.
Als ob es uns verboten wird, Scham zu empfinden.
Ja.
Aber ist das ja total gut. Und auch in manchen Situationen, wo was passiert, was nicht so toll ist, ist es ja gut, auch Verlegenheit zu zeigen. Das beschwichtigt ja das Umfeld und zeigt, hey, das war nicht mit Absicht. Ne? Also da ist mir ein Missgeschick passiert. Und ich finde wirklich schön, die Funktion von Scham ist Bescheidenheit, ja, und Bescheidenheit auch sich selbst gegenüber.
Mhm.
Ja, Scham ist so, ja, ist, du bist auch nur ein Mensch.
Mhm. Das ist, finde ich, fast so schön zusammen, ne? Wenn die Scham sprechen würde, du bist auch nur ein Mensch. Und das ist irgendwie, weil dieses Hüterin der Bescheidenheit, ich habe da so mit gehadert, dass ich es erstmal gehört habe, was soll das heißen, irgendwie Hüterin?
Deswegen ist mir so wichtig, auch dir selbst gegenüber, sei bescheiden dir selbst gegenüber, du bist nicht allmächtig, auch dir kann
ein
Fuchs passieren oder was auch immer.
Und dieser Satz, du bist auch nur ein Mensch, der fasst das für mich auf so einer normalen Sprache irgendwie so schön zusammen, du bist auch nur ein Mensch, das kann einfach passieren.
Mhm.
Dinge passieren einfach, wo wir uns selber bewerten, im Vergleich zu dem, was vielleicht die Gesellschaft denkt, was angemessen ist, was Normen und Regeln sind, und dann auf einmal merken, Mist, irgendwie Ist mir das jetzt total unangenehm.
Ja, stell dir vor, du bist eingeladen zum Abendessen und du rülpst ganz laut am Tisch, weil es rausrutscht. Und stell dir vor, oder sprechen wir von einer dritten Person, die Person zeigt dann keine Verlegenheit. Mhm. Ja, würden doch alle anderen sagen, was ist denn das für ein Spinner?
Ja, Scham ist die, also Scham, da geht es ja auch um das Ausgeschlossensein aus dem Rudel.
Ja. Genau, ne? Und das ist ja auch gut. Also die Funktion von Scham ist ja die genau dieses Rudelverhalten zu fördern und zu bewahren, ne? Gegen Regelverstöße aufmerksam zu machen und möchte uns in der Gemeinschaft halten. Ja? Und Beschwichtigung auch, ne? Genau das eben. Er sagt ja schon so ein Oh sorry.
Und Scham spüren wir auch erst, wenn wir über uns selber nachdenken können. Also Scham ist eine selbstreflektive Emotion. Bedeutet, ich brauche ein Ich-Verständnis auch. Und Scham entwickeln Kinder erst um die 24 Monate herum. Und dann fängt das auf einmal an, dass die Sachen unangenehm sind vielleicht. Ne,
das aber sie sind ihnen ja auch gerade bei Kindern oft unangenehm durch die Reaktion des Umfelds.
Ja.
Ja.
Ja. Genau. Also Scham wird ja auch ein Stück gemacht.
Ja.
In genau, Anführungsstrichen.
Wir denken über uns selber nach, anhand von äußeren Dingen wie Moral, Werte, was die Gesellschaft das drumherum erwartet, was normal ist. Mhm. Und das heißt natürlich, dass wir über uns nachdenken versus dem, was wir denken, wie es sein sollte. Und wenn man nicht pupst oder rülpst, wenn man zum Essen eingeladen ist, dann schämt man sich danach. Wenn alle pupsen und rülpsen würden, würden wir uns nicht schämen.
Es gibt ja auch Kulturen, wo das völlig, also wo Rülpsen einfach dazugehört und da wird
nichts. Das ist normal, ne? Da bist du eher ausgegrenzt, wenn du es nicht machst.
Genau, so. Und da merkt man schon, es hat was mit sozialen Regeln zu tun. Und soziale Regeln hat sich schon jemand ausgedacht, aber es macht ja auch so einen Gruppenzusammenhalt. Ne? Ich tue nicht das, was die Gruppe irritiert oder verstört oder schädigt.
Bei Scham wollen wir ja so ein bisschen weg, ne? Wollen uns so ein bisschen verstecken. Das ist einem ja dann peinlich. Nicht? Und in dem Moment, wo wir das zeigen, dient es ja dann, dass wir der Gruppe wieder angenommen werden. Wenn wir es nicht zeigen, dann kommt das Problem von der Gruppe.
Jetzt finde ich bei der Scham auch noch ganz spannend. Wir haben ja jetzt über die Dinge gesprochen, die ich tue. Scham kann ja aber auch bei uns ausgelöst werden durch etwas, was das Gegenüber tut. Wenn das Gegenüber einen Regelverstoß vornimmt, ja?
Ja.
Das können natürlich kleine Dinge sein, wie der Nachbar, der mir nie guten Tag sagt. Und ich denke so, was ist denn
der Ärger in deiner Mimik gerade?
Ja. Ja. Also es ist ja auch, also ich habe gerade versucht, ein harmloses, zartes Beispiel zu finden.
Ja.
Wenn dir aber jemand zu nahe tritt, ja, es kann auch Scham entstehen über etwas, was mit mir angerichtet wird und mit diesem Erlebnis kann ich mich nicht mehr zeigen.
Ja.
Ja. Das finde ich ja auch, also zum Beispiel in Mobbing-Situationen, Übergriffigkeiten bis hin zum sexuellen Missbrauch, ist Scham eine ganz große Instanz, die plötzlich da ist.
Ja.
Und die uns auch dann ausschließt durch dieses Ereignis.
Ja. Okay, aber da ist die Scham ja nicht definitiv nicht funktional. Ne?
Genau.
Also in Momenten, gehört weder die Scham noch die Schuld zum Opfer, sage ich mal. Ne? Sondern also es ist, das macht man einfach nicht. Und die sollen mal schön bei demjenigen bleiben, der es angerichtet hat.
Ne? Aber die da wieder hinzukriegen, also aus, ne, aus so einer schon durch das Ereignis dysfunktional gewordenen Scham, das wieder funktional zu bekommen und zu sagen, ich zeige mich mit dieser Verletzlichkeit, auch wenn ich was öffentlich mache und transparent mache, finde ich, ist in unserer Zeit auch gerade echt, es ist wichtig, dass wir es ansprechen. Ne?
Ja.
Es wird ja auch durch das. Also ich weiß nicht, ob das der Gedanke ist, den du gerade hast, aber ne, durch Prozesse, die in der Öffentlichkeit auch dargestellt werden, wird der auch ein Weg geebnet quasi, dass das auf kognitiver Ebene, ne, auf emotionaler Ebene man da jetzt noch ganz anders, ganz andere Möglichkeiten sind, ja, andere Vorbilder hat. Ja. Natürlich ist es auch im Emotionscoaching was, was wir uns dann angucken, wenn es
ja so ist. Ja, und es kann ja auch Situationen, also mir fällt gerade eine Coaching-Situation ein, wo ein Erlebnis war, dass in einer Schulstunde jemandem die Hose runtergezogen wurde.
Ja.
Hatte ich sogar schon in zwei, mir fällt gerade auf, ich hatte das schon mal so als wirklich prägendes Erlebnis in zwei unterschiedlichen Coaching-Settings. Und was das an Scham hinterlässt.
Ja, da wird man in eine Situation gebracht, für die man sich dann am Ende schämen muss, weil es nicht in das Bild passt. Ja, das ist echt, echt mies, ne? Und da ist vermutlich auch so eine ganz große Mischung mit Trauer und auch Angst. Und
kommen noch andere Dinge dazu. Und es hat aber auch einen großen Einfluss auf dieses soziale System, in dem wir sind.
Ja, aber als du nur am Anfang meintest, Annette, der Nachbar, der sich ärgert, dachte ich, du gehst wolltest in Richtung Fremdschämen gehen. Es gibt viele, also neben dem, was du
gerade... Ja, das stimmt, gibt es auch noch.
Aber es gibt ja auch, dass jemand anders was tut, also für uns für Schämen. Das kann ja sogar in einem Film gucken passieren. Ja,
das stimmt.
Gott, die kann nur wie unangenehm, wie schrecklich.
Da kann man gar nicht gut hingucken.
Ne? Mein Gott, Scham hätte ja echt eine eigene Folge verdient. Ja. Da steckt echt viel drin. Ne? Ja. Fassen wir nun noch mal ganz kurz zusammen. Scham ist was Erlerntes, also weil es nicht von Anfang an mitgegeben ist, sondern über das Ich-Verständnis kommt. Mhm. Und Scham hat viel damit zu tun, gehören wir noch dazu?
Genau.
Oder katapultieren wir uns gerade raus? Ne?
Genau. Das
würde ich sagen, können wir mal so als Eckpfeiler zur Scham einfach mal stehen lassen. Wie ist es mit der Schuld?
Ja, bei der Schuld wird ausgelöst, wenn wir etwas tun, wodurch jemand anders zu Schaden kommt.
Ja. Und wenn die Schuld sprechen könnte, würde sie sagen, mach es wieder gut.
Genau. Ja, und da sieht man mal, wie wichtig sie ist. Ne? Also es gibt Regeln, die besagen, tu nichts, wodurch jemand anders zu Schaden kommt. Mhm. Und das sind ja keine neuen Regeln. Ne, die gibt es schon seit Menschen.
Seit immer. Man klaut dem Nachbarklan nicht das Feuer.
Nein, genau. Man klaut dem Nachbarklan nicht das Feuer. Man zerstört nicht die Felder. Man verletzt niemanden. Und das sind ja wichtige Regeln. Das sind super wichtige Regeln, ja. Und jetzt denk mal an unsere Gerichtsbarkeit zurück. Da ist es ungeheuer wichtig, Richter möchten sehen, hat der Angeklagte ein Verständnis für Schuld? Hat er ein Verständnis dafür, dass er etwas getan hat, wodurch ein anderer Mensch zu Schaden gekommen ist?
Kann man Reue empfinden, ne?
Oder ja, aber das gehört ja unbedingt dazu. Ja. Ne? Reue kannst du ja nur empfinden, wenn du auch das Gefühl von Schuld spüren kannst.
Ja.
Ne? Von daher ist es sozial und für unsere Kultur, für die Gesellschaft, für die Menschheit enorm wichtig, Schuld zu spüren und auch anzuerkennen, wenn man etwas getan hat. Ja. Und da sieht man auch direkt, wann die Schuld dysfunktional ist. Nämlich, wenn wir sie spüren, obwohl wir nichts getan haben.
Mhm.
Ne? Ja. Oder wenn niemand zu Schaden gekommen ist, dann kann es mal peinlich sein. Aber da ist das Gefühl von Schuld eben nicht so ganz optimal. Ja? Und also ein Gefühl von Schuld führt ja auch dazu, dass ich wieder gut machen möchte.
Und für Schuld brauchen wir Empathie, ne? Um wirklich zu verstehen, was habe ich da eigentlich getan, uns bei dem anderen reinzufühlen. Empathie ist wichtig für so viele Dinge. Und das hat man bei Schuld gar nicht so auf dem Schirm. Aber wenn ich nicht empathiefähig bin, dann werde ich auch keine Schuld verspüren.
Mhm.
Und das ist wirklich, ich erinnere mich da an eine Klientin, die hat wirklich ein Thema mit Empathie. Und es gab dann Situationen im sozialen Kontext, wo sie Dinge getan hat, wo sie dadurch, dass sie schlecht in die Empathie reinkommt, auch keine Schuld gezeigt hat oder verbalisiert hat. Und das hat wirklich große Probleme mit sich gebracht, ja. Das gab einen riesen riesen Schneeball letztendlich, was ihr soziales System angeht, weil sie das einfach nicht gespürt hat. Sie hat da kein, klar liest sie auch, das macht man nicht, ne? Und dann über die kognitive Ebene, aber sich wirklich reinzufühlen und wirklich Reue, ne, zu zeigen oder Schuld auch spüren zu können, dafür braucht man Empathie. Und auch da, ne, schwierig, wenn man vielleicht zu empathisch, ne, wenn man zu sehr quasi, es gibt auch Menschen, die nehmen ganz viel, ganz schnell die Schuld auf sich. Und auch da, nicht? Entziehung von Scham, da schäm dich. Nicht? Ja. Das war jetzt deine Schuld. Wie oft verbalisiert man das? Und auch ganz unbewusst. Ich habe mich auch schon dabei erwischt, wie ich dachte, oh Mann, jetzt achte ich so darauf, wer wessen Schuld das war. Nicht? Also das ist wirklich auch was, was auch erlernt ist. Ein
bisschen. Und was durchaus hinterfragt werden darf. Ne? Also das ist ja, ja ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Nur zu sagen, und das gibt es ja in einigen Coaching-Bubbles, Schuld gibt es nicht oder darf es nicht geben, da bin ich ganz gegen. Die ist sogar sehr wichtig.
Ja, absolut.
Ja,
ja, wir dürfen natürlich,
wir sind immer bei funktional.
Ja, genau, wir sind immer bei funktional und wir sollen nicht drin hängen bleiben, wir sollen sie auch nicht unbedingt massiv zuweisen, aber das sind ja, hat ja alles dann schon dysfunktionale Komponenten, die da mit reinspielen, ne?
Ja. Ja, also ich glaube, zuweisen ist da ja wirklich etwas, was wir nicht tun brauchen. Also, ja. Nee. Ja.
Und die Schuld sagt ja nicht nur, mach es wieder gut, sondern sei du selbst, ne? Oder sei aufrichtig und mach es wieder gut. Also das hat auch ganz viel mit den...
Sei echt.
Sei echt, danke. Stimmt. Genau, sei echt. Das hat auch ganz viel mit den Werten zu tun, ne? Die uns wichtig sind, dann, für die wir dann einstehen. Mhm. Also Schuld ist...
Kennt ihr bestimmt... auch dieses hawaiianische Vergebungsritual von Ho'oponopono.
Ja.
Das ist ja ganz schlicht. Das ist heute auch westlich angepasst, runtergebrochen auf 4 Sätze. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich liebe dich. Und danke.
Ja.
Und da spricht ja schon ganz viel von dem, was wir gerade gesagt haben, raus. Ne? Ich kann nur sagen, es tut mir leid, wenn ich eine Einsicht habe. Wenn ich auch was bei mir sehe, da kommt dann dieses Bitte vergib mir dazu. Mhm. Ja.
Ja, dann mit dem Ich liebe dich, weil ich könnte, also ich wäre jetzt jemand, ich würde mich auch für Dinge entschuldigen, weil es nicht entgegen meiner Werte ist. Einfach nur, weil es mir dann leid tut, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie.
Ja, aber ich glaube, dieses Ich liebe dich klingt so überhöht. Ja. Das ist ja auch eine sehr intime Aussage in unserer Gesellschaft. Was da aber hintersteckt, ist einfach, es zeigt ja, dieses Gegenüber ist mir einfach wichtig.
Ja,
deshalb gehe ich auch in diesen Prozess. Ja, und das kann in der Familie sein, wo der Satz dann wirklich passt. Und ich muss ja nicht jedem dann sagen, ich liebe dich, aber ich kann auch sagen,
ich achte dich.
Du, ne? Spannend, ne? Was es total wieder für eine Dynamik hier hat.
Im Amerikanischen oder im Englischen viel leichter von den Lippen fließen als im Deutschen. Ne? Also da ist dann auch nochmal so ein, ich glaube, es gibt kein Land, was so eine genaue Wortschöpfung hat wie das Deutsche. Mein Schwager ist in der Industrie tätig und der sagt, es gibt im Deutschen Wörter für bestimmte Knöpfe, die gibt es auf keiner anderen Sprache. Druck, Minder, Schraube, keine Ahnung. Bei im Englischen ist es Switch on, Switch off für alles. So seine Erklärung. Also das wollte ich nochmal sagen.
Ja.
Ne, ich liebe dich. Lass uns da vielleicht auch nochmal diesen Übersetzungsgedanken mittragen.
Ja. Also die Breite einfach.
Aber hier haben wir uns schon Gedanken, glaube ich.
Nee, nicht schön, weil ich hänge noch total. Aber ich frage mich jetzt. Ich würde jetzt von mir behaupten, ich würde mich auch einfach für Dinge entschuldigen, wenn ich etwas entgegen meiner Werte getan habe, die wichtig sind. Auch wenn ich die andere Person gar nicht kenne. Ich weiß es nicht. Ich renne jemanden um in dem Moment.
Ja, aber was es hat was von der Anerkennung des Gegenübers.
Ja.
Darüber dann auch von Wertschätzung.
Ob Scham oder Schuld, ne? Also es ist ja. Also ich glaube, mit Entschuldigung drückt man ja auch vielleicht so eine Verlegenheit aus, ohne jetzt als Wiedergutmachung.
Wenn man weißt du, da könnte ich jetzt so lange drüber reden, über dieses hawaiianische Runtergebrochen, ich liebe dich, dazu brauche ich, das brauchst nicht wahr. Das müssen wir, glaube ich, parken, weil da gehen ja bei mir so viele Gedanken jetzt dahin zu.
Schubladen, wie Schubladen
öffnen sich. Aber wir sind doch, hör mal, wir sind doch voll im Thema.
Ja,
sehr schön. Aber wir wollten ja auch mit der Liebe schließen, ne? Du wolltest ganz gerne am Ende auf die Liebe kommen. Jetzt sind wir vielleicht nicht so wie geplant dahin gekommen, aber eine wichtige Emotion im grünen Feld ist ja einfach die Liebe.
Ja.
Und Liebe können wir ja wirklich auch ganz unterschiedlich definieren, von einer Sympathie bis Zuneigung bis hin zu tiefer Liebe, partnerschaftliche Liebe, elterliche Liebe. Das ist ja echt ein weites Feld.
Genau.
Sag mir noch ein bisschen was zu dieser ja, großen Emotion, die da in diesem Feld zu Hause ist.
Die ist einfach Hammer, oder? Also es ist was Wunderschönes. Liebe fördert Nähe. Liebe lässt uns Oxytocin ausstoßen. Liebe hat ganz viel mit Vertrautheit, mit Verbundenheit zu tun. Und macht auch so Sachen, dass sie unser Ego in manchen Bereichen kleiner macht, zum Wohle der anderen, was sich total gut anfühlt.
Das lässt uns ja auch so ein bisschen großzügiger sein. Ne? Ja. Wir sagen in der Ausbildung immer so gerne, wenn man gerade in eine Beziehung reingekommen ist, ja, dann ist man ja noch so, ach, das ist doch nicht schlimm, wenn er oder sie raucht. Ich hasse zwar den Geruch und Sonstiges, aber man ist ja so ein bisschen die rosarote Brille. Mhm. Ne? In dem Moment ist man ja so in der Annäherungsmotivation drin, dass man da 5 Grad sein lässt. Mhm. Und dann? Dann ist halt die große Frage, wenn der Oxytocinspiegel nachlässt, wie entwickelt sich das weiter? Mhm, ne?
Das stimmt, ja.
Genau, geht es in eine Vertrautheit oder muss da noch viel mehr Dopamin rein, um wieder was Neues zu finden? War gestern übrigens auch Thema in unserem Alumni-Treffen.
Schön. Ja.
Ja. Ja, total schön. Macht was Wundervolles mit uns. Hat ganz viele bestärkende, selbstwerterhöhende Aspekte. Wenn ich mich geliebt fühle, ist mein Selbstwert gut in Ordnung. Ne? Und auch Liebe kann dysfunktional werden, wenn man zu viel, also hört sich bescheuert an, wenn man zu viel liebt, geht ja eigentlich gar nicht. Aber wenn man die andere Seite der Medaille nicht so in den Fokus rückt, nämlich die Ich-Stärke, ne? Wer bin ich ohne den anderen? Also da muss ein gesundes Gegengewicht nicht im Sinne von Gegner, aber im Sinne von Ausgleich, von Balance sollte schon da sein, damit es nicht zur Selbstaufgabe führt.
Hm. Ich werde sich an Level 3 erinnert, ne, dass die Liebende nicht in die Abhängige kippt.
Genau, ja. Super. Ja, und dann haben wir in dem grünen Feld noch die Dankbarkeit, über die haben wir ja schon gesprochen.
Ja.
Ja, Mitgefühl im grünen Feld, ne, und auch das fördert so zwischenmenschlich oder stärkt zwischenmenschliche Beziehungen und führt auch zu so einem prosozialen Handeln, ne, dass man sich eben mit Menschen kümmert. Wir haben
deine allerliebste, allerliebste. Ich mag die auch ganz gerne, aber das kann ich jetzt so ein bisschen, das ist Silvanas allerliebste Emotion. Haben wir
das da berührt auch. Sein, und dann bin ich schon berührt, wenn ich allein an das Wort denke. Ne? Also berührt sein schafft wirklich tiefgreifende emotionale Momente.
Mhm.
Ja, und ich finde, also was es so besonders macht, besonders im Coaching und Therapie, ist, dass Berührtsein die Kompetenz hat, unser Wertesystem neu zu sortieren und uns zu zeigen, was ist wirklich wichtig. Und deswegen liebe ich sie im Veränderungsprozess, weil es so aufzeigt, da ist gerade richtig was passiert und es darf sich neu sortieren.
Mhm. Und das lieben wir auch in den Ausbildungen. Nicht? Also wenn ich so zurückdenke, was so die schönsten Momente in den Ausbildungen sind, dann sind das wirklich die Momente des Berührtseins. Ob es von einem Teilnehmer ist, von einer Teilnehmerin, von uns, nicht? Miteinander in der Gruppe. Das sind wirklich die schönen, das sind die Momente, die hängen bleiben.
Schau mal, da werden wir jetzt ganz weich.
Und wo Verbindung entsteht, ne?
Ja.
Wo man das einfach spürt.
Ja,
so.
Genau.
Also das schafft Nähe.
Genau, und dann ist da auch noch Selbstmitgefühl. Also sich selber gegenüber mit Güte und Verständnis zu begegnen.
Mhm.
Auch das ganz, ganz wichtig. Auch im Coaching, ganz wichtiger Aspekt. Mhm.
Wir sind ja bei diesen Selbstbegriffen oft im roten Feld, Selbstbewusstsein, ne, so. Aber nochmal wirklich sich klar zu machen, Selbstmitgefühl hat auch was mit, ich kann mich auch selber lieb haben.
Mhm.
Ja, ich kann mir im Spiegel auch selber was Liebevolles sagen.
Ja.
Und nicht nur immer dieses, oh, ich muss in den Gorilla kommen. So.
Ja, und auch mit Güte finde ich auch nochmal ein schöner Begriff, sich mit Güte. Mhm. Manchmal sage ich auch, sich selber gegenüber großzügig sein, im Sinne von, das meint aber mit Güte. Ne? Ich also,
und es ist auch ein toller Ausgleich zu den inneren Antreibern, ne?
Ja.
Die nicht immer schlecht sein müssen, aber es macht ja nochmal, stärkt nochmal die andere Seite der Wippe, wo die Antreiber sitzen.
Ja, es ist so dieses berühmte, seid ihr selbst ein Freund, eine Freundin.
Genau. Ne? Ja.
Ja, genau. Ach, sehr schön.
Ach, das war schön, Annette.
Jetzt haben wir aber auch emotional ganz schön Bogen hier hingelegt in dieser Folge.
Und vielleicht können wir diese Folge auch nochmal mit dem Impuls abschließen, dass wir die Zuhörerinnen und Zuhörer anregen, sich einfach mal zu fragen, vielleicht jetzt direkt nach der Folge, ne, oder auch im Laufe des Tages, was habe ich heute erlebt, wofür ich dankbar bin.
Genau, sehr schön.
Ja.
Das Wort. Ich danke euch für diese bewegte, emotionale und sehr wissensreiche Folge zum grünen Feld und ich wünsche euch heute noch einen wunderbaren Tag. Wir freuen uns miteinander auf die letzte Folge dieser kleinen Reihe, wenn wir ins Rote eintauchen. Aber für heute macht's gut, ihr zwei und auch ihr da draußen. Ja, tschüss. Da ging es ja heute ganz schön hoch her, ganz viel Emotion in dieser Folge zum grünen Feld eigentlich und übertragen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Freude und freut euch jetzt schon mit uns auf die letzte und vierte Folge dann zum roten Feld. Und bis dahin, wie immer, gutes Fühlen!